Ja, und was da Geniales passiert ist, als Jesus für uns gestorben ist und uns mit reingenommen hat in seine Auferstehung, wollen wir uns genauer anschauen und lesen dazu 1. Korinther 15 ab Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Andreas Schäfer macht in seiner Predigt dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben, und wir lesen dazu Lukas 24 ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dem Auferstandenen, für deine Gegenwart in unserem Leben. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Mitgehen auf unseren Wegen in der letzten Woche und auch auf den Wegen in der vor uns liegenden Woche. Du gehst nicht weg, du bleibst bei uns. du, das Brot des Lebens, hast dich untrennbar mit uns verbunden. Und deshalb kommen wir mit ganz großer Selbstverständlichkeit auch an diesem Morgen zu dir und bringen dir unsere trägen und traurigen Herzen und bitten dich um das Wunder, dass du uns auch heute dein Wort öffnest und unsere Herzen in Brand steckst für dich. Und wir bitten das nicht nur für uns allein, wir nehmen ganz bewusst unsere Kinder mit rein. Unser ganz großer Wunsch, unsere Bitte an dich ist, dass sie nicht nur Geschichten hören, was mit dir passiert ist, sondern dass du selbst ihnen begegnest und auch ihre Herzen erreichst. Und das beten wir auch für dein Volk, auch wenn ihre Augen noch gehalten sind, bitten wir dich, dass du dich Einzelnen offenbarst als der Messias. Ganz besonders bringen wir dir die Teenager aus Israel, die auf der Reise zu uns sind, dass du sie bewahrst. Wir wollen dich bitten für alle Begegnungen und alles Erleben in der kommenden Woche. Bewahre du von innen und außen und schenk ganz viel Segen dazu. Und auch für unser Land und Volk beten wir immer wieder und ganz besonders für die Menschen, mit denen du uns konkret zusammengestellt hast. Wir wollen dich bitten, dass auch von ihnen Einzelne dich erkennen dürfen, Herr Jesus. Und wenn du willst, dann gebrauch auch uns, indem wir, wie wir es gestern gehört haben, das weitersagen, was wir gehört haben. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt, ganz besonders dort, wo die Nacht besonders finster ist, wo Verfolgung geschieht. Erweise deine Treue, Herr Jesus Christus, und teile deinen Brüdern und Schwestern aus, was sie brauchen. Und so beten wir für diesen Gottesdienst, bring dir Andreas Schäfer, bitten dich um Vollmacht, auch für alle anderen, die heute dein Wort verkünden, und lass es geschehen durch deinen Heiligen Geist, dass das Gesagte in unserem Leben ganz konkret dort ankommt, wo wir stehen. Herr Jesus, unser Wunsch, unsere Bitte ist, dass dein Name gesagt wird, bekannt wird, gehört wird, geglaubt wird, geehrt wird, an diesem Tag, in dieser Welt, in unserem Land, an diesem Ort, in diesem Gottesdienst und in unserem Leben. Wir loben deinen Namen. Amen.
Der Bericht von den Emmaus-Jüngern ist natürlich für uns ein ganz besonderes Geschenk. Es gibt keine andere Berichterstattung in den Evangelien, die so ausführlich das Geschehen vom Ostersonntag uns mitteilt wie diese Erzählung in Lukas Kapitel 24, wie wir es gehört haben. Bei Matthäus komplette Fehlanzeige, bei Johannes ebenfalls. Wie die Emmaus-Jünger sich bei Markus anhören, kann ich Ihnen schnell sagen. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen. Da sind wir doch dankbar für Lukas. Da sind wir doch echt dankbar für Lukas. Und Lukas, der uns das gegeben hat, der hat uns natürlich damit eine Zugabe geschenkt. Nein, es ist nicht nur einfach eine Zugabe, was hier der Lukas getan hat, sondern es ist eigentlich eine Vertiefung. Das, was er uns in den ersten 11, 12 Versen mitgeteilt hat, das ist jetzt in dieser Erzählung, dieser Berichterstattung nochmal in einer ganz bewussten Weise breiter, deutlicher, persönlicher uns weitergegeben. So erging es uns damals, das ist die Botschaft. So haben wir uns gefühlt. So ist das Ganze gelaufen. So möchten wir es gerne weitergeben. Und wenn wir das uns verdeutlichen, dann ist das, was wir in den Berichten der Emmaus-Jünger haben, einfach ein wunderschönes Modell. Ein wunderschönes Modell für den Osterweg, den damals gegangen wurde und der bis heute immer und immer und immer wieder gegangen wird. Es ist ein Modell des Osterweges. Und Lukas nimmt uns mit hinein und lässt uns teilhaben an diesen beiden der damaligen Zeit natürlich über die Maßen bekannten Persönlichkeiten. Ja, wir haben keine Ahnung von Kleopas, aber die schon. Kleopas war ja nicht irgendwer. Wir können ja zumindest noch ein bisschen mitkriegen, wer dahinter steckt. Denn wir wissen, dass dieser Kleopas, seine Frau hieß Maria, Johannes 19 zeigt sie unter dem Kreuz stehend, dass eine der führenden Persönlichkeiten der Urgemeinde gewesen ist. Wir wissen aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte, dass natürlich in der Reihenfolge derer, die in der so großen Jerusalemer Urgemeinde führend dabei waren, am Anfang dieses Dreigestirn, Johannes, Petrus, Jakobus da waren. Dann natürlich wissen wir, dass Jakobus umgebracht wurde. Johannes zog weiter, Petrus ging weg. Dann war lange, lange Zeit der Herrenbruder Jakobus der führende Mann in der Jerusalemer Urgemeinde. Und dann, und dann kam ein gewisser Simeon. Simeon, das war der Bischof von Jerusalem. Und der Vater von Simeon, Sie ahnen es schon, das war Kleopas. Und Kleopas ist nach dem, was wir wissen, ein Bruder von Jesus, von Josef, also von Maria, sprich es ist der Onkel von Jesus. Das heißt, wir haben hier ganz dichte Familiengeschichte in unserer Erzählung. Wenn hier von dem Kleopas die Rede ist, dann war der Urgemeinde selbstverständlich klar, wer hier das Thema ist, wenn es nach Emmaus geht. Spannend für uns natürlich, wer war die zweite Person? Wer war die zweite Person? Es gibt immer die drei Optionen, die seit 2000 Jahren diskutiert werden. Und höchstwahrscheinlich kriegen wir auch nicht mehr eine Lösung, bevor Jesus wiederkommt. Die zweite Person war die eine Idee, natürlich, dass es seine Frau war. Das war das eine. Die zweite Idee, dass es vielleicht tatsächlich sein Sohn war, besagter Simeon. Aber sowohl bei seiner Frau als auch bei einem Sohn hätte man gedacht, warum sagt denn Lukas das nicht? Viel spannender ist es Variante 3, dass der mitgegangen ist, der ist, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, nämlich Lukas selbst. Und dann wäre er genau der, wie man es ordentlich macht, sich nicht selbst nennt seinem eigenen Text. Wie auch immer, auf jeden Fall zwei der Urgemeinde sehr bekannte Persönlichkeiten, Männer höchstwahrscheinlich, Männer im Gegensatz zu gestern, Männer auf dem Weg zum Glauben, auf dem Weg an Jesus, den Auferstandenen zu glauben. Das ist das Thema. Das ist das Thema. Und haben wir tatsächlich in dieser Erzählung aus Lukas 24 zuallererst, wenn wir diesen Osterweg betrachten, den die gegangen haben, Emmaus, bis heute wissen wir nicht ganz genau sicher, wo es ist. Es gibt so 3-4 verschiedene Varianten, ist auch egal. 11-12 Kilometer entfernt. Also da muss man schon ein paar Stunden unterwegs sein, um dahin zu kommen. Höchstwahrscheinlich gingen sie einfach wieder zu Hause, nach Hause, wo sie lebten und wohnten. Emmaus, dieser Osterweg, der ist zuallererst natürlich ein ganz belasteter Weg. Es ist ein belasteter Weg. Erstes Stichwort, belastet. Und das braucht man ja nicht lange sich vorstellen, wenn man ganz klein bisschen versucht, in die gefühlte Gemengelage von diesen, ich sage es mal, 2 Männern da hineinzukommen, was die alles bewegt hat in diesen Augenblicken an diesem Ostersonntag, der gar nicht so österlich für sie ja angefangen hat. Das ist eine ganz ungute Gemengelage. Sie haben ja eine furchtbare Katastrophe erlebt, überlebt, sind noch gar nicht richtig seelisch dadurch. Das, was da passiert ist, hätte ja gar nicht passieren dürfen. Das war ja die Tragödie an sich. Und jetzt war tiefes Entsetzen auf der einen Seite, ganz tiefe Trauer auf der anderen Seite und dann natürlich eine Depression, die sie erfasst hat, jetzt war alles vorbei. Das war's, das war gelaufen. Und dann dieses eigenartige Erleben an diesem für sie eben nicht noch Ostersonntag gefühlten Tag mit all der Irritation, die da von diesen Frauen mit ihrer Botschaft kam. Und das ganze Ding ist so dieser eine große Eintopf ihrer emotionalen Welt, mit der sie nun nach Hause, nach Emmaus unterwegs sind. Jetzt kommt da einer dazu, sie mussten davon ausgehen, einer der vielen Pilger, die eben da zum Pessachfest da waren, Hunderttausende überfüllten die Stadt und mit einem gingen sie nur ein Stück weit weiter und mit dem kamen sie ins Gespräch. Aber das Entscheidende ist, und das merken wir an diesem Osterweg und das ist die Botschaft Teil 1 natürlich, wenn es um einen belasteten Weg geht, diese beiden Männer sind bei sich. Die sind bei sich. Wir müssen es deutlich sagen, die sind nur bei sich. Die sind nur mit sich unterwegs. Und das ist natürlich die Tragödie besonderer Art. Das ist ganz, 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 ganz schnell gesagt. Das fällt uns auf. Das können wir als Jesus-Leute sofort nachvollziehen. Die Wege, die wir gehen, die belasteten Wege, die wir gehen, werden insbesondere dadurch natürlich belastete Wege, dass wir nur bei uns sind. Und solange wir nur bei uns sind, kann es auch nur so laufen, wie es hier läuft. Das ist ganz klar, das ist das Normale. Wenn ich bei mir bin, wenn ich mit mir unterwegs bin, dann habe ich ja auch nur mich. Dann habe ich ja auch nur meine Welt, dann habe ich ja auch nur mein Dasein. Dann habe ich nur das, was eben in meiner kleinen Universumsgeschichte abgeht und mich bestimmt. Und das ist natürlich eine ganz armselige Kiste. Und jetzt kommt natürlich die Botschaft, die hier uns ankommt, dass da hieß, Jesus selbst ging mit ihnen. Ja, was Schöneres kann man ja gar nicht sagen. Jesus selbst ging mit ihnen. Jetzt an diesem Ostersonntagmorgen kommt Licht in das Ganze rein, in dem jetzt tatsächlich er auftaucht. Er taucht auf. Das ist ja für uns die Aufnahme von dessen, was wir da gestern hatten, nämlich ein Toter war jetzt nicht in der Lage, da mitzugehen. Aber er, der Lebendige, er kann mitgehen. Irgendeine Religionsgedächtniseinrichtung kann niemanden mitschicken, außer irgendwelchen Anhängern, Nachfolgern, irgendwie. Aber er geht selber mit. Er ist, da er der Lebendige ist, in der Lage, tatsächlich mitzugehen. Er geht mit. So schön das dasteht, so schön das vor uns steht, um das zu wissen, gleichzeitig ist ein ganz klein wenig eingetrübt, seien wir ehrlich. Denn nur wir sind es, die in diesem Augenblick das sehen. Nur die, die den Text lesen, nehmen das wahr. Du, er geht doch mit. Man will die beiden ein bisschen schütteln. Man will ein bisschen ihnen die Augen öffnen und sagen, hey, das ist er. Psst, guck doch mal hin. Nein, sie sehen es nicht. Sie sehen es nicht. Es heißt ganz bewusst nicht, sie waren so doof, sondern es wurden ihnen die Augen gehalten. Sie hatten dafür keinen Durchblick. Es war ihnen nicht erlaubt zu sehen, dass hier Jesus tatsächlich mitgeht. Und das ist natürlich etwas, was uns jetzt ein wenig stutzig macht. Jesus geht mit, Jesus geht diesen belasteten Osterweg mit, aber tatsächlich entdecken wir, dass nun sie das gar nicht positiv erleben, weil sie ihn gar nicht sehen. Und jetzt wird natürlich am Bibeltext und an dem, was hier passiert, letztendlich an Jesus, keine Sorge, Kritik laut. Herr Jesus, jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt mach's ihm doch nicht so schwer. Jetzt siehst du doch diese beiden Männer, wie sie da verzweifelt ihren Weg gehen. In was für einem Morast die da stehen. Wie die da rumkämpfen, wie die da rumstochern, wie die immer langsamer werden. Die Schrittfolge lässt ja nach. Die sind ja gar nicht mehr auf irgendein Ziel ausgerichtet. Die sind ja völlig haltlos. Herr Jesus, jetzt zeig dich doch endlich. Einmal ganz kurz, und das alles wäre, wie ein Nebel sich auflösen würde, wenn die Sonne reinstrahlt. Alle Probleme wären weg. Einmal nur ganz kurz sagen, hallo, ich bin's. Und dann wäre alles gegessen und die beiden könnten fröhlich ihren Weg weiterziehen. Nach ihm. Herr Jesus, das wäre doch wirklich keine Schwierigkeit. Du hast doch auch schon gemacht. Wir haben doch Bericht in Matthäus in Kapitel 28, wo du freundlicherweise den Frauen tatsächlich erschienen bist. Sie durften vor dir niederfallen und dich küssen und dann konnten die weitergehen. Und wunderbar, es hat die wahnsinnig gestört. Warum machst du es denn hier nicht? Bitte, ist doch kein Problem. Und er macht es nicht. Und verstehen Sie, das ist natürlich wichtig, dass wir es anschauen, dass er es nicht macht, weil er es nicht könnte. Natürlich könnte er es. Sondern er macht es nicht, weil er diese beiden Persönlichkeiten auf einen anderen Boden stellen will. Er will sie auf einen anderen Boden stellen. Wir sind hier vor dieser großen, gefährlichen Alternative, die seit 2000 Jahren die Jesus-Leute berührt. Wir haben immer einen Weg, den wir zu gehen haben, und wir haben zwei Abweichungen davon. Die eine Abweichung davon ist die gerade hier durchmachen. Das ist die Abweichung, man fährt runter auf Jesus, den Religionsstifter. Das deutet sich ja an. Wir dachten, wir haben uns das so vorgestellt, dass unsere Theologie, dass unsere Art, so könnte die zukünftige Religion aussehen. Er könnte der sein, der Prophet aus Nazareth, mächtig vor Gott in Taten, über all das. So könnte man sich das vorstellen, so haben wir uns das gedacht und so könnte es auch in Zukunft aussehen. Eine wie auch immer geartete Religion, die Jesus Christus ehrt und die Mitte hat, seine Prinzipien festhält. Und das haben wir heute in Christianisierung in unterschiedlichsten Varianten, als einen Abweg. Da brauche ich keinen Auferstandenen zu. Da brauche ich auch keinen Gekreuzigten zu. Da brauche ich nur ein paar nette Sätze von Jesus, ein paar heilende Hände, irgendwas, was passiert ist, alles Mögliche, was wir haben, was ja gut, wichtig und richtig und biblisch ist. Und schon habe ich eine Religion. Erste Abweichung. Das ist hier die Gefahr. Die Emmaus-Jünger und alle, die nach ihnen kommen, wenn sie nicht dem Gekreuzigten, Auferstandenen begegnen, ist die eine Gefahr, sie landen in der Religion. Und die andere Gefahr ist, Jesus schafft ein Wunder. Wir haben ein Zeichen. Wir haben etwas, an dem wir uns festhalten können. Etwas Ekstatisches, Besonderes, nicht noch nie Dagewesenes. Er zeigt sich uns und dann hängen wir uns an dieses Zeichen und haben ein wundergläubige, ekstatische, ganz besondere Vorstellung von Gott. Und er macht weder das eine, noch macht er das andere. Er lässt weder sie in dem alten Siff, noch sagt er, hallo, ich bin's. Er machte was ganz, ganz anderes. Er ist auf dem Weg, seine nachösterliche Gemeinde auf einen Boden zu stellen, der unglaublich ist. Er ist nämlich auf dem Weg, seine nachösterliche Gemeinde auf den Boden des Wortglaubens zu stellen, der weder in der Religion abdriftet, noch in irgendeinem ekstatischen Weise auf der anderen Seite seine Spur zieht. Und das will er, das will Jesus, das will Jesus, das will er an diesem Osterfest mit Emmausjüngern und das will er mit Leuten seit 2000 Jahren. Und deswegen erleben wir hier auf diesem belasteten Osterweg etwas ganz Entscheidendes, nämlich, dass Jesus nervös wird. Also, das Ganze, was da abgeht, das Ganze, was sie da sagen, das Ganze lässt ihn nicht in Ruhe. Er kommt zu ihnen und er sagt ja zu ihnen, oh, ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Es ist erstaunlicherweise nicht so, dass Jesus sagt, das tut mir ja so leid, wenn ihr wüsstet, ich bin ja da. Er bemitleidet sich, er geht nicht mit rein, sondern er hat einen Vorwurf. Er nimmt nicht teil an den vermeintlichen Befindlichkeiten, die wir so haben. Ach, schade, dass wir Jesus nicht sehen. Ach, schade, dass wir nur in der Religion rumdriften. Sondern er sagt, hey, das könnte alles ganz, 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 ganz anders bei euch aussehen, wenn ihr nicht so unverständig wärt, Punkt 1, und wenn ihr nicht ein kardiologisches Problem hättet, Punkt 2. Ihr habt nämlich tatsächlich, so lese es wir bei Luther, ihr habt ein träges Herz. Das Wort Trägheit ist natürlich ein Begriff, den kann man verschieden übersetzen. Eigentlich heißt es noch was viel Tragischeres, was hier steht. Ihr habt ein langsames Herz. Ich wurde gestern zum Vorlesen von meiner Enkeltochter abgeordnet. Da kam mit dem Buch an, das ich zu lesen hatte. Die Auswahl liegt ja nicht bei uns, sie liegt ja bei ihr. Ja, auf jeden Fall, ich musste dieses Buch lesen und ich sah schon auf Seite 2 Schnecken. Schnecken, das macht mich schon vom Ansatz her schon nervös. Nicht aus botanischen Gründen, sondern die waren auch noch so markiert. 7 Schnecken in Reihe mit so Preisschildern. 1, 2, 3, also mit so Reihenfolge. Das heißt, die waren ein Schneckenwettbewerb. Das macht mich schon ganz, ganz verrückt, ganz verrückt. Und dann merke ich schon hier natürlich, das ist genau, wo Jesus mitgeht. Der geht mit um hunderte von Metern und noch weiter und noch weiter. Hört sich das ganze Gesülze an von den beiden, das Gedrehe und Gemache. Und irgendwann sagt er, jetzt ist aber gut. Jetzt aber wirklich gut. Wenn ihr doch mal ein bisschen schneller wärt, wo? In eurem Herzen. Am Herzen seid ihr so langsam, das ist das Wort, was da steht, so langsam. Es laufen schon 3, 4, 5 Kilometer, es hat noch keinen Schritt weitergekommen, es hat auf dem Schneckenstatus stehen geblieben. Und außerdem könnt ihr nicht nachdenken. Und wir erleben hier Jesus gar nicht so zärtlich, gar nicht lieblich und kuschelig, sondern er nimmt uns hier mit ran und sagt, jetzt kommt doch mal in die Puschen, hört doch mal zu, lest doch mal nach. Und jetzt entdecken wir dieses Phänomen, dieses unglaubliche Phänomen, dass tatsächlich der lebendige Gott das tatsächlich hinkriegen möchte, dass sie ihr Osterproblem, ihr großes Osterproblem nicht dadurch gelöst bekommen, dass sie so alle paar Wochen, bäm, Jesus auftaucht. Ich habe ihn wieder gestern gesehen, war cool. Ich hatte eine Erfahrung, ich hatte eine Vision, ich hatte einen Traum, ich hatte irgendwas. Nein, 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 nein. Und auf der anderen Seite in ihrem alten Siff ohne die Personalität von Jesus leben, Religion, sondern sie werden gegründet auf den Worten. Sie werden gegründet auf den Worten. Das ist der Schlüssel. Das ist tatsächlich der Schlüssel. Und diesen Schlüssel, den brauchen wir, um einen Osterweg richtig gut gehen zu können. Und so haben wir tatsächlich hier ein wunderbares Modell. Ich weiß nicht, wo Sie am ehesten abweichen von der Mitte, wo Sie eher abweichen in, so ein bisschen mehr Erfahrung, so ein bisschen mehr Ekstase, so ein bisschen was Besonderes, so ein bisschen mehr Special, das wäre schon gut, wenn ab und zu mal so ein Engelchor vorbeikäme oder so, das wäre schon mal was, der Himmel aufginge, ich sehe so ein bisschen rein und könnte auch erzählen im Hauskreis, als mir der Herr heute Morgen beim Autofahren erschien, aber nein, ich habe nur die rote Ampel, von der ich erzählen kann, verstehen Sie, das wäre schon toll, oder neigen Sie eher auf die andere Seite, jetzt übertreib mal nicht, sei diakonisch tätig, denk an die guten Worte von Jesus, benimm dich anständig, versuch ordentlich zu leben und den Gekreuzigten Auferstandenen kannst du sowieso vergessen. Wo neigen sie eher dazu? Seit 2000 Jahren schwanken Jesus Leute immer zwischen diesen beiden Extremen. Und das ist doch nicht nur einmalig so, das ist doch chronisch so. Immer wieder geschieht das doch bei uns. Wir sind doch immer wieder in dieser Lage, immer wieder in dieser Rolle. Und deswegen ist es so wichtig, diesen belasteten Weg zu erkennen, weil du, weil sie ihn immer wieder gehen werden. Nicht nur einmal, sie werden ihn immer wieder gehen. Immer wieder werden sie sich in einer Lage vorfühlen, wo Jesus sagt, ich werde dich jetzt nicht bedauern, sondern ich gebe dir einen kleinen Tritt und sage dir, willst du mal bitte nachdenken und mal langsam aus deinem Schneckenmodus rauskommen und die Puschen kommen. Hör mir zu, lies nach. Glaube an Jesus Christus, glaube an den Auferstandenen. Begegnung mit dem Auferstandenen gibt es in der Wortbegegnung. Wow. Das heißt ja, entdecken Sie es? Entdecken Sie es? Ich bitte Sie, dass Sie es entdecken. Dass jetzt fortlaufend in Ihrem und meinem Leben Ostererlebnisse möglich sind. Sie sind also nicht angewiesen auf die Erfahrung, die Sie damals nach dem Krieg gemacht haben, wo es ganz toll war und Gott Ihnen erschienen ist. In den letzten 60 Jahren war nichts mehr los. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass Sie auch mal eine Vision oder ein Zeugnis haben, sondern Sie sind auch nicht darauf angewiesen, dass Sie in der Religion bleiben, sondern Sie sind darauf angewiesen, dass Sie auf ihn zugehen und er tatsächlich Ihnen diese Ostererfahrung, diese Ostererlebnisse gibt. Wie macht er das denn? Indem sie in ihrem Herrn in die Bibel reingehen und in der Bibel ihn erkennen. Musste nicht Christus dies erleiden und seine Herrlichkeit entging? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihn aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist es. Wow, das ist es natürlich. Selbstverständlich, wir stimmen da den großen Auslegern gerne zu. Wir nehmen da zum Beispiel Godet, der sagte, er, Jesus, hatte dadurch da jetzt ein schönes Feld vor sich. Also er meint, von Mose bis Malachi steht ja ganz schön viel Bibel drin in der Bibel. Das heißt, das konnte er machen. Oder noch besser, Luther, da hatte er sich auf den Weg zu ihnen gestellt und ihnen eine schöne lange Predigt gehalten. Nun wollte ich doch wünschen, dass man wissen möchte, was doch der Herr für Schrift aus Mose und den Propheten so angeführt habe. Das möchte ich auch gern wissen. Und natürlich wäre das jetzt phänomenal. Ich habe mir mal so eine kleine Liste gemacht, die ich Jesus vorschlagen könnte, was man da so hätte sagen können, um zu erklären, hallo, der Christus im AT. Man könnte ja ganz vorne anfangen, in 1. Mose 3, da mit der Schlange und Kopf zertreten, das schon mal deutlich machen. Oder man könnte an Abels Opfer erinnern. Oder Isaac und Abraham natürlich nehmen. Josefs Erhöhung, das Pessachfest. Die Hand am Thron Jahwes, die erhöhte Stange. Josua und Rahab, ich bin erst im Buch Josua, bin noch gleich bei Maleach. Verstehen Sie? Oh, da kann man ja richtig kilometerlang predigen. Und die hatten ja auch viel Zeit, die konnten Kilometer, neue Einheit für Predigt, die konnten kilometerlang predigen. Kilometerlang konnte er ihnen erklären, hallo, hallo, so sieht's aus. Und jetzt geschieht nach dem Belasteten auf der einen Seite etwas ganz anderes. Jetzt geschieht tatsächlich, dass die ein anderes kardiologisches Phänomen bekommen. Das andere kardiologische Phänomen ist, dass jetzt Sie ja nachher sagen, als er mit uns auf dem Wege war, da brannte unser Herz. Das zweite Phänomen ist dieses berührte oder dieses brennende Herz, dieses brennende Herz. Und das brennende Herz, das hier uns jetzt beschrieben wird, ist etwas, entdecken Sie es, was kein einmaliger Vorgang sein muss. Sondern dieses brennende Herz hängt ja eben gerade nicht an irgendwelchen besonderen Erfahrungen. Dieses brennende Herz hängt an den Begegnungen mit Gott in der Bibel, in seinem Wort. Und so haben wir tatsächlich neutestamentlich die Chance, aus dem belasteten Osterweg zu einem berührten Osterweg zu kommen. Aus dem langsamen Schneckenherzen unseres Unglaubens, Kleinglaubens, Kurzglaubens zu einem Herzen zu kommen, das brennt, das sich bewegt, das tatsächlich anfängt zu leben. Und jetzt geschieht natürlich der absolute Clou. Jetzt ist ja dieser Osterbibelkurs zu Ende. Irgendwann ist Emmaus da. Selbst die längste, schönste Predigt von Jesus ist irgendwann mal vorbei. Und wenn das vorbei ist, das wäre ja furchtbar. Natürlich wäre das furchtbar. Also was muss ich machen? Und genau das geschieht in der Emmaus-Geschichte. So traumhaft beschrieben für alle Jesus-Leute aller Zeit. Ich muss ihn einladen. Aber du musst ja auf jeden Fall dabei bleiben. Ja, stell mal vor, da geht es weiter. Wir nehmen nicht mehr dran teil, an dem, wie da Worte ankommen. Und dann tun sie sich das Beste, was man sich antun kann. Sie laden sich Jesus, den Hermeneuten, Jesus, den Ausleger, in ihr Leben ein. Der ist bei ihnen zu Hause, der sitzt bei ihnen mit am Tisch. Und da wird's noch getoppt, indem er noch in den Zeichen von Brot und Wein sich ihnen vergegenwärtigt und deutlich sagt, dass er selbst, Jesus, in seinen Worten, in ihrer Mitte ist. Ich muss mir Jesus einladen. Ich brauche doch ihn nicht nur einmal von dem genialen Weg von Jerusalem Emmaus. Ich brauche ihn bei mir zu Hause. Ich brauche ihn immer wieder. Und ich darf ihn auch immer und immer wieder haben. Denn es heißt hier, und er beschloss, bei ihnen zu bleiben. Punkt. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Sie haben sich, als sie zum Glauben kamen, Jesus den Hermeneuten, Jesus den Ausleger eingeladen. Und indem sie Jesus den Ausleger in ihrem Leben haben, legt er ihnen durch den Heiligen Geist, der in ihnen wohnt, das Wort Gottes auf und jetzt fängt es an zu brennen. Jetzt fängt es an zu brennen, jetzt bewegt es sich. Wir sind doch nicht angewiesen auf irgendwelche Ostererfahrungen von Vorkriegszeiten. Sondern wir sind tagtäglich mit diesem Jesus Christus unterwegs. Nicht nur unseren belasteten Wegen, ganz bestimmt nicht, sondern wir sind unterwegs in diesen Wegen, die er jetzt uns zeigt. Jetzt tatsächlich habe ich ein zweites kardiologisches Phänomen. Ich habe ein brennendes Herz. Nach der Schneckenausgabe habe ich jetzt ein brennendes Herz. Und dann sitzt sie da, haben Jesus erkannt, haben Jesus in ihrem Leben, wissen, das wird fortan ihr Leben bestimmen, dass lebendige Gott in ihr Leben hineintritt in seinen Worten und ihr Herz anfängt zu brennen, weil sie Jesus und seinen Worten begegnet sind. Und was machen die jetzt? Und jetzt entdecken wir hier im Lukas-Evangelium den dritten Schritt, nämlich das dann heißt, und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück. Das ist genau, sie ahnen es schon, das gleiche Verb, was wir gestern von den Frauen hatten. Als die Frauen vom Grab zurückkehrten, und jetzt kehren die aus Emmaus, und muss sagen, die Männer müssen länger laufen. Also die beiden mussten ja nur laufen von diesem Grab wieder zurück in die Stadt. Die mussten von Emmaus, auch noch nachts, ihre 11, 12 Kilometer zurück und sind tatsächlich jetzt auf einem wunderschönen Weg. Jetzt haben sie das dritte kardiologische Phänomen, nämlich jetzt haben sie natürlich eine Bewegung, eine echte Bewegung. Die werden jetzt bewegt. Also der bisher belastete Osterweg, der wird zum berührten, zum brennenden Osterweg und jetzt wird er tatsächlich zu einer Bewegung. Die sind tatsächlich in Betriebstemperatur gekommen und laufen dieser Nacht diese 11, 12 Kilometer zurück und landen in der Gemeinschaft derer, die auch Jesus Christus kennen und lieben und erleben etwas viel Positiveres als die Frauen. Nämlich, dass jetzt tatsächlich die schon sagen, hallo, zu spät, uns ist er schon erschienen, wir haben schon alle Ahnung, aber schön, wenn er auch noch dazukommt, dann können wir jetzt gemeinsam miteinander das feiern, dass Jesus auferstanden ist. Und in dem Augenblick tritt er selber in ihre Mitte. Ja, aber was war begründend? Was war das, was sie sagen? Was berichtet uns Kleopas und der Zweite? Was ist das Geheimnis neutestamentlicher Gemeinde? Dass sie regelmäßig Jesus und Auferstandenen sehen? Nein, das ist das Geheimnis neutestamentlicher Gemeinde. Brannte nicht unser Herz in uns, als wir ihn sahen? Nein, als wir das Abendmahl feierten? Ja, weil da das Wort sich erweist und er uns die Schrift ausgelegt hat. Das hat jetzt Lukas zum zweiten Mal gesagt. Haben Sie es mitbekommen? Er hat es ja gestern schon gesagt, in dem Kerntext vom Ostersonntag. Er sagt es jetzt in seiner breitesten Erzählung hier von den Emmaus-Jüngern. Und wenn Sie jetzt noch ein klein bisschen weiterlesen wollen, ab Vers 36, dann merken Sie, er sagt es Ihnen, obwohl er sichtbar da ist, gerade nochmal. Er sagt es Ihnen gerade nochmal. Er sprach zu Ihnen, Vers 44, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten, in dem Psalm. Er öffnete ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, Christus wird leiden, auferstehen von den Toten am dritten Tag. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir Grundlage neutestamentlicher Gemeinde, Grundlage dieses Osterweges. Jetzt gerät Gemeinde in eine gute Bewegung. Vor vielen, 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 vielen Jahren, als ich hier zum allerersten Mal über Lukas 24 gesprochen habe, habe ich Ihnen eine Aufgabe gegeben, an die kann ich erinnern. Ein paar Lebende von damals sind noch da. Also die können nachher, wenn sie rausgehen aus dem großen Saal, wenn sie aus dem großen Saal rausgehen, Sie wissen das gar nicht. Ich sehe es Ihren komischen Blicken an. Wir haben vor dem großen Saal die Emmausjünger für Sie aufgebaut. Das haben Sie gar nicht registriert. Sie laufen jeden Sonntag an den Emmausjüngern vorbei. Tja, Treffer. Wir haben hier diese wunderschönen Reproduktionen von Andreas Felgers Emmausweg. Und Sie müssen jetzt nicht an die letzte Tür, wenn Sie zur letzten Tür rein, rausgehen, dann landen Sie den beim Schneckenstatus. Da sehen Sie die beiden, da sehen Sie die beiden stehen und Sie sehen schon, wie langsam das ist. Bild 2 und 3 ist die Offenbarung. Die 2 und 3, da kommt tatsächlich Bewegung das Ganze rein. Und Sie erleben Jesus, wie er das Herz öffnet und das Abendmahl wird gefeiert. Und Bild 4, Sie müssen nachher vorne rausgehen. Hier müssen Sie vorne rausgehen. Und wenn Sie hier vorne rausgehen, da sehen Sie, da gehen die gerade wieder zurück. 12 Kilometer zurück. Und wenn Sie mal gucken, dann sehen Sie das, was ich so phänomenal, ich bin halt wirklich, meine künstlerische Ader muss erst im Himmel entwickelt werden. Aber wenn Sie das sehen, dann begreifen Sie, selbst so ein Typ wie ich, dann begreifen Sie, wie der Künstler das uns mitgeben würde. Sie sehen nämlich, dass die Kleider sich bewegen. Die Kleider bewegen sich. Ich finde das so traumhaft schön. Davor hängen die nur runter. Ja, die stehen ja, stehen doch. Und jetzt im Bild 4, das sind die schräg. Das heißt, die sind in Bewegung und diese Kleiderschräge, das ist der neutestamentliche Osterweg. Aber glauben Sie mir, der kommt nicht in der Religion. Und der kommt auch nicht im ekstatischen Extremweg. Der kommt nur, wenn Sie mit mir gegründet sind, gegründet bleiben in dem Geheimnis des neutestamentlichen Osterweges. Ich begegne dir, Herr Jesus, tagtäglich, meinem Hermeneuten, meinem Ausleger, in den Worten. Und dann brennt mein Herz. Und dann kann ich gehen. Haben Sie Ihre Kardiologie im Griff? Haben Sie Ihre Kardiologie im Griff? Dann wissen Sie, Sie werden Ihre ganze geistliche Existenz mit dem trägen Herzen zu tun haben. Ist so. Sie rutschen mit mir immer und immer wieder in diese Welt hinein. Ja, tatsächlich. Aber ich werde in dieser Welt nicht bleiben. Ich werde in dieser Welt nicht bleiben. Ich gehe zu meinem Hermeneuten, zu Jesus, der mir in der Schrift begegnet. Und dann brennt mein Herz. Und dann kommt es zur Kleiderschräge. So, und so gehen wir unsere Osterwege. Ich weiß um den Schneckenstatus. Aber ich weiß auch um das brennende Herz. Und ich weiß um die Schräge. Und diesen Weg gehen wir, bis wir tatsächlich dann bei ihm angekommen sind und ihn sehen als den Auferstandenen und den Gekreuzigten. Aber bis dahin gilt der Satz, den Paulus gesagt hat. Er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und jetzt wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen einen richtig, richtig guten Osterweg. Raus aus dem Schneckenmodus, hin zu Jesus, ihrem Hermeneuten, damit sie in der Kleiderschräge einen guten Weg für Jesus gehen. Wir wollen beten. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das in unserem geistlichen Leben so oft erleben konnten, dass du bei uns ankommst durch deine wunderbaren Worte und dass unser Herz brennt für dich. Und wir danken dir, dass es dir dadurch gelingt, deiner Gemeinde immer und immer wieder neu zu begegnen und sie zu gründen auf dir. Und wir wollen das von dir lernen, weil du es uns als Modell hier vor Augen führst, dass so unser österlicher Weg möglich ist. Einmal, 100-mal, 1000-mal, so gehen wir ihn. Wir danken dir, dass du weißt, wie wir mit unserem dumpfen, trägen, langsamen Herzen zu kämpfen haben. Du weißt, wie oft wir in dem Alten vor uns selbst bleiben und dich noch nicht mal wahrnehmen und sehen. Und wir danken dir, dass du uns aber auch nicht in das ekstatische Phänomen abrutschen lässt. Sondern wir dürfen gegründet sein in deinen uns berührenden, brennend machenden Worten. Vielen, vielen Dank dafür. So darf eine Ostererfahrung nach der anderen kommen. Gelobt seist du darüber. Und wir danken dir dafür, dass wir das jetzt nicht nur bei uns behalten müssen, sondern teilen dürfen, die mit uns in dieser Osterwelt zu Hause sind. Und dass wir es weitersagen können, einer dem anderen, dass du, Herr Jesus Christus, lebst und auferstanden bist. Wir kennen unseren Osterweg nicht, der vor uns liegt. Du weißt ihn. Du weißt um das dumpfe Herz, um das brennende Herz, um das bewegte Herz. Und wir bitten dich, dass wir einen richtig guten Osterweg erleben. Jeder von uns. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Erinnere du uns durch deinen Heiligen Geist daran. Danke für das Modell, das du uns vor Augen führst. Wir wollen es umsetzen in unserem Leben. Uns zum Glück, anderen zum Segen, dir zur Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.